Die Drese. Der Podcast der Ministerin.
Ja, herzlich willkommen zu Die Drese, Folge 21 inzwischen. Heute wird es bunt. Es wird bunt, es geht um das queere Leben in MV. Wir sprechen über Vielfalt, über Diversität, aber auch über Probleme, die damit im Zusammenhang stehen und wie wir als Land die queere Community unterstützen können oder es schon längst tun. Wir, das sind wie immer Stefanie Drese.
Und auch wie immer Jan Farklas.
Heute ist ein Gast mit dabei, da freuen wir uns sehr. Nils Tiede aus unserem Haus ist hier an unserer Seite. Aus der Abteilung 2. Er leitet das Referat 230 und ist auch stellvertretender Abteilungsleiter. Stimmt das, Nils?
So ist es, ja. Ich komme auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung.
Gern. Und du bekommst natürlich auch eine Erkennungsmelodie. Achtung.
Oha.
Das ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was gleich kommt. Bevor wir dazu kommen, aber darüber sprechen, wollen wir noch mal kurz hören. Nils, was machst du eigentlich, oder erzähl doch mal selbst, was du genau machst in deiner Abteilung und was das auch mit unserem heutigen Thema zu tun hat.
Ja, wie ich schon gesagt habe, ich leite das Referat 230 bei uns hier im Sozialministerium. Das ist das Referat für Familienpolitik, Senioren und Ehrenamt. Und diese drei Bereiche verantworte ich. Im Bereich der Familienpolitik sind auch angesiedelt halt die queeren Themen, weil Familie fassen wir weit sozusagen. Wir sagen immer, Familie ist bunt. Wir haben einen weiten Familienbegriff, den wir da zugrunde legen, wo dann sozusagen nicht nur die klassische Familie unterfällt, sondern auch die Regenbogenfamilie, Patchworkfamilie und so weiter und so weiter. Und in diesem Zusammenhang oder im Rahmen dieser Tätigkeit spielt auch der Bereich der queeren Community, LSBTIQ+, eine Rolle und bin dafür verantwortlich hier im Haus.
Okay, dazu später noch mehr. Da gibt es ein ganz bestimmtes Thema, Landesaktionsplan Vielfalt heißt ja das. Fühlen wir aber näher aus, wenn es soweit ist. Wir hören auch O-Töne von der Hamburger Drag Queen Wef Noir und von Brandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt. Aber, kurze Bemerkung, Steffi, in deine Richtung, du hast heute so eine gewisse Aura. Kann das sein?
Kann das sein, dass du ganz komisch auf das Jugendwort Aura anspielst?
Nur weil ich die Jugendministerin frage?
Ja, aber die Art und Weise, wie du fragst, macht schon mal minus 50 Aura.
Was, so viel?
Ja. Nein, also Spaß beiseite. Wir gucken natürlich im Jugendministerium auch jedes Jahr ganz gespannt auf die Entscheidung, was wird dann das Jugendwort des Jahres. Mit Aura kann ich Gott sei Dank gleich bei der Vorstellung etwas anfangen. Ja. Ich hätte mich ja vielleicht sogar für Aura entschieden. Was ich bisher nicht wusste, ist, dass das als Maßeinheit genutzt wird. Also wenn was gut gelingt, dann kriegt man plus 10 Aura. Und wenn es schlecht ist, so wie deine Anmoderation dann wird es minus 50 Aura. Also das können wir ja nochmal so in unsere Sprache übernehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ganz toll, dass Susanne Daubner nach wie vor diese Jugendworte vorträgt. Und es ist ja schon diskutiert worden, ob man, wenn sie irgendwann das nicht mehr macht, das über Susanne Daubner KI ersetzt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand anderes das Jugendwort des Jahres abends im Fernsehen vorträgt. Das geht nur mit Susanne Daubner.
Das wird auch nur für sie, glaube ich, kreiert.
Ja, da warten schon alle drauf und das gibt dieser Entscheidung, welches Jugendwort wird es dann nochmal 50 Aura extra.
Ja. Ich kann damit auch gut leben. Wir alle kennen ja Leute, die unter 30 sind, glaube ich. Einige wohnen bei uns zu Hause. Aber mehrere. Ich habe noch keinen gehört, der Aura in dem Zusammenhang genannt wird, aber in den sozialen Netzwerken ist es offenbar der Begriff, der so um sich greift. Ne?
Ja, und wie gesagt, man muss ein Jugendwort ja nur lang genug benutzen. Ja. Also aus unserer Generation hört man ja immer, das fetzt. Ganz lange war das nicht mehr in, das zu sagen. Und ich lasse mir von den unter 30-Jährigen in meinem Umfeld mittlerweile erklären, das darf man guten Gewissens wieder sagen. Also weiß man es, vielleicht benutzen wir Aura auch irgendwann in unserem normalen Sprachgebrauch.
Gut, haben wir
zur Kenntnis genommen.
Je mehr Aura, desto besser.
Ja.
So ist es doch wahrscheinlich. Ja. Ne? So, unsere Aura flimmert heute besonders bunt.
In Regenbogenfarben.
Wie viel Aura bekomme ich für diese Überleitung? Sag schnell.
Bis wieder bei null.
Okay. Ja. Bringt uns jedenfalls elegant zum Thema zurück. Es gab, um einmal einzuleiten, eine Online-Befragung über die Lebenssituation der LSBTIQ+ und deren Angehörigen in MV aus dem Jahr 2020. Da steht 72% der Befragten fanden das okay, können ihre sexuelle Orientierung ausleben bei uns und das ist gut, das ist die gute Nachricht, aber jeder Zweite hat auch angegeben, dass es halt auch negative Reaktionen gegeben hat aufgrund der sexuellen Orientierung. Wir sprechen aber erstmal über erfreulichen Dinge. Die erfreulichen Dinge sind zum Beispiel Veranstaltungen wie der Christopher Street Day, CSD in Wismar zum ersten Mal Premiere.
Ja, also ich bin regelmäßig bei den CSDs im Land dabei. In Rostock ist ja schon seit vielen Jahren eine große Demonstration und mittlerweile kommen auch mehrere andere Orte dazu. Neustrelitz seit kurzem und dieses Jahr das erste Mal dann in Wismar. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Es war Mitte September so, dass der Marktplatz in Wismar wirklich bunt und voll war. Es sind 2000 Leute dort bei dem CSD gewesen. Negativer Aspekt des Ganzen, es gab auch eine Gegendemonstration. Das sind nochmal, ich glaube, 150 Gegendemonstranten dann gewesen, die auf den Zug, den bunten, fröhlichen Zug durch Wismar gewartet haben, um dort dann eben auch dagegen zu demonstrieren. Und das zeigt uns aber nochmal, dass wir beim CSD längst nicht von einer schönen bunten Party sprechen, sondern dass es nach wie vor immer noch eine Demonstration ist, dass es Forderungen gibt, dass es Themen gibt, auf die aufmerksam gemacht werden soll und dass es keine Selbstverständlichkeit bei allen ist, eine solche offene, bunte Gesellschaft auch zu begrüßen in MV. Deswegen ist das wichtig, dass Wismar dann hoffentlich auch nächstes Jahr wieder mit dabei ist.
Mit Sicherheit. Also ich glaube schon, weil so viele, die da waren, das wurde ja, glaube ich, nicht erwartet.
Ich denke auch. Ich denke auch. Ich habe auch gehört, dass vielleicht in Grevesmühlen sogar nächstes Jahr auch ein CSD sein
wird. Also was mich wirklich sehr gefreut hat in Wismar, nicht nur, dass 2000 Leute da waren, sondern dass das so die ein Querschnitt der Wismarer Gesellschaft war. Und darum geht es ja beim CSD, auf die Besonderheiten und Bedürfnisse der queeren Community hinzuweisen, aber auch in der Gesellschaft insgesamt zu verwurzeln, zu zeigen, dass wir offen in Mecklenburg-Vorpommern und bunt und jeder so, wie er es möchte, leben wollen.
Mhm. Auch wir als Land, als Landesregierung können unseren Teil dazu beitragen. Bringt uns zum Landesaktionsplan Vielfalt, kurz LAP Vielfalt. Nils, sag mal ganz kurz, ganz allgemein einmal, was ist das überhaupt? Wie ist das entstanden? Was steckt dahinter?
Also Landesaktionsplan für Vielfalt und Toleranz. Ich kürze ihn auch mal LAP Vielfalt ab, weil das ist ein langer Text sozusagen, der dahinter steckt. Ist entstanden 2015. Das ist sozusagen der erste Landesaktionsplan, ist damals verabschiedet worden. Das ist ein Aktionsplan der Landesregierung, wo alle Ressorts der Landesregierung sozusagen sich Gedanken darüber gemacht haben, wie man Toleranz, Vielfalt mit entsprechenden Maßnahmen hinterlegen kann, weil so wie die Ministerin ja auch schon gesagt hat, tatsächlich es immer noch so ist, dass Handlungsbedarfe bestehen in der Gesellschaft, was die Akzeptanz und Vielfalt von queeren Menschen anbelangt. Der ist dann 2020 evaluiert worden. Du hast schon auf die Online-Repräsentativbefragung hingewiesen gehabt.
Deine Vorbereitung war das zum CSD, glaube ich.
Sogar. Ach so, ja. Super. Ja. Da ist festgestellt worden, ja, wir haben schon einiges erreicht, aber es ist halt noch ganz viel zu tun, was insbesondere Aufklärungsarbeit anbelangt. Und im Koalitionsvertrag dieser Legislaturperiode, also 2021 bis 2026, haben sich die Koalitionspartner darauf verständigt, diesen Landesaktionsplan vorzuschreiben und haben dann parallel dazu auch eine Online-Befragung durchgeführt, MV-weit, also sozusagen alle Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, da ihre Ideen, Wünsche, Anregungen da einzuspeisen. Auch natürlich die queeren Vereine und Verbände da gebeten, da mitzumachen, wo sozusagen ganz, ganz viele Ideen eingegangen sind, die auch in der Fortschreibung, die dann ja stattgefunden hat, dann mit berücksichtigt worden sind. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir dann auch zwei Workshops durchgeführt haben, wo wir dann versucht haben, neben den queeren Vereinen, Verbänden auch gesellschaftliche Akteure eingeladen haben und die Ressorts quasi alle an einen Tisch. Und am Ende des Weges haben wir dann diesen Landesaktionsplan sozusagen zusammengestellt. Insgesamt haben wir 8 Handlungsfelder definiert. Ich sag mal, es geht von Kita, Schule über Jugend, Sport, Bereich, Asyl, Flucht, Gesundheit, Pflege, Polizei, Wissenschaft, Kultur, Arbeitswelt und so weiter. Also ein ganz breites Spektrum und haben innerhalb dieser 8 Handlungsfelder dann insgesamt 80 Maßnahmen definiert, die wir dann sozusagen jetzt peu à peu versuchen wollen umzusetzen. Also der Anspruch war schon, so konkret wie möglich diese Maßnahmen zu machen, weil nichts ist schlimmer, glaube ich, als wenn man einen Aktionsplan hat, der dann einfach in der Schublade landet, so nach dem Motto, schön, dass wir mal drüber geredet haben. Und dann ist es nachher, ne, ist es wieder weg. Also, und der ist dann im August diesen Jahres, meine ich, dann sozusagen verabschiedet worden von der Landesregierung, genau, und ist jetzt im Landtag.
Ja. Ich will nochmal ausdrücklich mich für diese Entstehung des LAPs bedanken. Das ist im Sozialministerium, aber auch von allen Beteiligten wirklich sehr ernsthaft diskutiert worden. In Zeiten, in denen ich ja auch die öffentlichen Haushalte natürlich begrenzt sind, muss man sich auch mit der queeren Community selbst, aber eben auch bei dieser Online-Befragung konnten alle Bürgerinnen und Bürger des Landes sich äußern, dort herausstellen, welches sind die größten Prioritäten für uns und nicht nur, dass wir diesen Plan jetzt haben und der nicht in der Schublade verschwinden soll, sondern es wird ein Begleitgremium geben, wo auch nochmal die queere Community beteiligt ist und wir in der Umsetzung uns immer wieder die Rückversicherung holen, sind das auch wirklich die Themen, die das Leben für die queere Community in Mecklenburg-Vorpommern leichter macht.
Ja, das, wie gesagt, hat ein enger Austausch stattgefunden. Die Ministerin hat auch nochmal darauf hingewiesen, tatsächlich dieses Begleitgremium, das war uns auch wichtig für die Zukunft, ne, dass wir denn alle an einem Tisch sitzen und alle darüber reden. An sich doch eine gute Zusammenarbeit. Generell kann ich auch sagen, mit dem LSVD, das ist ja der Landesverband sozusagen, mit dem wir im engen Austausch immer sind, regelmäßige Showfixe haben.
Nochmal ganz, ganz lebensnah und praktisch gefragt, wenn ich als queere Person, was habe ich oder wie merke ich im Alltag diesen LAP-Vielfalt?
Also er richtet sich erstmal, sage ich mal, an Akteure sozusagen innerhalb der Gesellschaft. Also ich sag mal als Beispiel zum Beispiel, was uns wichtig ist, ist das Thema Sensibilisierung und Aufklärungsarbeit. Ja, okay. Im Schulbereich zum Beispiel, ne? Also eher was die Lehrerinnen und Lehrer anbelangt, was die Fortbildung anbelangt, okay, in dem Bereich. Im Pflegebereich ganz, ganz wichtig finde ich auch sozusagen der Umgang, wie gehe ich mit vielen Menschen um eigentlich im Alter und so. Da ist noch aus meiner Sicht zumindest viel Nachholbedarf und Aufklärungsarbeit zu leisten. Und sie merken es denn nicht unmittelbar in vielen Bereichen, sondern dann aber natürlich im Kontext sozusagen oder im Zusammenleben mit anderen Menschen nachher sozusagen. Okay, da ist das denn, da denke ich mal, ist das denn spürbar.
Wobei auch konkrete wirklich Maßnahmen drinstehen. Eine der Maßnahmen, die wir immer wieder gespiegelt bekommen haben von der queeren Community, ist gerade in der Zeit der Pubertät eine Beratungsstelle, eine Anlaufstelle auch für trans- und intersexuelle Jugendliche. Die haben wir jetzt ausgeschrieben. Dort suchen wir einen Träger. Und auf die Frage, wie merkt man denn, dass es so einen solchen LAP gibt? Natürlich auch in der Frage, wo finde ich Ansprechpersonen in den verschiedenen Lebenslagen, die ich habe, neben der Schulung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrer, die natürlich in dieser Lebensphase mit den Kindern und Jugendlichen umgehen, die für besondere Brüche und Beratungsbedarfe sorgt, wollen wir natürlich auch staatlicherseits ein Netz von Beratungsstellen aufrechterhalten, um eben die Betroffenen selber zu begleiten in dieser Lebensphase, aber auch deren Angehörige. Eltern haben viele Fragen, das Umfeld hat Fragen. Ein Thema, das uns auch wichtig ist und man oft ja auch im privaten Umfeld man Fragen bekommt, wofür steht denn eigentlich LSBTIQ+. Da haben wir einen ganz tollen Leitfaden entwickelt, der auf einfache Art und Weise erklärt, was heißt denn bi, was heißt trans. Also das ist auch ein Nachschlagwerk, das im Endeffekt dafür sorgen soll, ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass es nicht nur schwarz-weiß in der Gesellschaft, nicht nur Männer und Frauen, sondern dass es auch zwischen dieser Trennung von Mann und Frau noch vieles dazwischen in der Natur gibt. Und darüber klären wir dann eben auf.
Dieses sehr handliche Wörterbuch, du hast es gerade angesprochen, gibt es online auf unserer Seite als PDF zum Download.
Wir können den Link ja nochmal.
Der Link wird definitiv in den Shownotes auftauchen.
Ja. Also das ist übrigens ein Bestseller, ne? Also der ist wirklich deutschlandweit gefragt. Also wir haben auch aus anderen Bundesländern Nachfragen sozusagen und mussten die schon ablehnen, echt? Weil wir erst gesagt haben, tatsächlich also unser Land zuerst an der Stelle. Ja, ja. Aber das ist wirklich extrem gut nachgefragt, diese Fibel. Und ist auch wirklich ein richtig gutes Buch geworden, finde ich auch.
Ja, wie gesagt, als PDF im Moment nur immerhin verfügbar, aber es ist da. Wo wir schon mal bei Landesmaßnahmen sind, Stichwort Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus bzw. homosexuelle Opfer der damaligen Zeit. Willst du, können wir da was zu sagen?
Ja, das ist auch ein Auftrag, den wir aus diesen Workshops heraus für uns mitnehmen und bearbeiten. Wir wollen jetzt also einmal aufklären, welche Opfer in der NS-Zeit aus der queeren Community gab es und welcher Ort im Land bietet sich an, um dort eine solche Gedenkstätte zu errichten. Das muss natürlich wissenschaftlich gut begleitet und erklärt werden, aber auch das ein berechtigtes Thema der Community, darauf nochmal hinzuweisen. Da sind wir also dabei, das gerade wissenschaftlich zu begleiten.
Du warst letztens gerade Blutspenden.
Ja, ne? An diesem Beispiel zeigt sich, in wie vielen Bereichen wir dann doch noch eine Diskriminierung haben. Das Blutspenden war ein solcher Teil. Mhm. Man muss ja, wer schon mal Blutspenden gegangen ist, weiß das. Also 5 Seiten oder 4 Seiten sehr persönliche Fragen auch beantworten. Und die Gewähr damit zu haben, also jetzt auch wirklich alle Gesundheitsrisiken dann abgeklopft zu haben, da leuchtete mir nie ein, warum ich, wenn ich die Fragen alle positiv beantworte oder negativ, glaube ich, muss sie ausschließen, warum dann jemand, der homosexuell lebt, kein Blut spenden kann. Also Blut ist Blut. Mit dem Transfusionsgesetz hat es dort eine Änderung gegeben und es ist ein Blutspenden möglich. Das treibt mich natürlich als Gesundheitsministerin auch um. Regelmäßig muss ich dazu aufrufen, gerade in der Urlaubszeit oder wenn Feiertage sind, die Blutkonserven werden eng. Und auch das ist eben ein Thema, wo man automatisch, egal ob gesund und jung, Homosexuelle von der Blutspende ausgeschlossen hat. Also das ließ sich wirklich nicht erklären. Und so wird es noch viele Bereiche geben. Diese Gedenkstätte ist einer der Punkte. Nils hat es vorhin gesagt, es geht auch um ein Bewusstsein, sensibel mit solchen Themen auch umzugehen.
Ja, eine weitere Maßnahme ist das Selbstbestimmungsgesetz. Diese Folge, wir zeichnen am 30.10. auf, kann man ja so sagen. Wenn Sie das hier hören,
ja,
können
dann
Sie schon,
war schon der 1. November
zum Amt gehen.
Genau.
Richtig, es ist am 1. oder am 1.11. in Kraft getreten. Dazu vielleicht nur 1-2 Sätze.
Naja, also Kernpunkt dieses Selbstbestimmungsgesetzes ist ja die Frage, kann ich die Eintragung im Register männlich oder weiblich auch ändern? Wir haben auch schon einige Rückmeldungen im Land, dass es Anträge gibt von Menschen, die eine solche Änderung eben vornehmen lassen wollen. Und von daher ist auch dieses Gesetz wieder ein Schritt in die Richtung hin zur Normalität. Die Ehe für alle, wissen wir, ist vor über 5 Jahren gut angekommen. Und es zeigt sich einfach in der Gesellschaft, dass natürlich Veränderungen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung sich auch in den Gesetzen widerspiegeln müssen. Und deswegen ist dieser Schritt des Selbstbestimmungsgesetzes nur nachvollziehbar.
Absolut. Vielleicht, wenn ich ergänzen darf, es gab ja auch schon eine Pressemitteilung dazu, ca. 300 Anträge liegen mittlerweile hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern vor zur Änderung des Geschlechtseintrags.
Das ist viel, oder?
Das finde ich relativ viel, ja.
Ja.
Also wir haben nur die großen Standesämter wurden abgefragt, also die Zahl dürfte noch höher sein. Aber
Es wurde schon angesprochen, was wahrscheinlich am besten gegen Vorurteile und Diskriminierung hilft, ist Aufklärung. Wir haben es schon zwei, dreimal gesagt. Steffi, du warst am 2.10. rund um die Aktivitäten des Tags der Deutschen Einheit bei einem Zukunftsforum. Da ging es um die Diversität in der Gesellschaft.
Ja.
Das war eine Talkrunde.
Ja, die hat im Schloss Innenhof stattgefunden.
Genau.
Also ich muss nochmal sagen, ich hoffe, Sie waren auch alle unsere Zuhörer beim Tag der Deutschen Einheit in Schwerin. Das war wirklich eine ganz gelungene, ein ganz gelungenes Bürgerfest.
Genau.
Und da wurden eben auch wichtige Themen im Schloss Innenhof in kleinen Runden jeweils eine Stunde diskutiert. Und das Thema, bei dem ich war, war eben Diversität in der Gesellschaft mit einer ganz illustren Diskussionsrunde. Also es war Kai Scherwinski, der Vorsitzende des Landeselternrates dabei. Es war Roy Riedentiet dabei, der vom LSVD als Ansprechpartner da war. Und es war Worth Noir da, besagte Drag Queen aus Hamburg, die du eben schon angesprochen hast.
Ja.
Sie ist aber in unserem Land geboren und aufgewachsen. Und redet auch, ich sag mal, über die eigenen Erfahrungen und das eigene Aufwachsen sehr, sehr offen. Und ich glaube, dadurch ist ja auch so eine gewisse Authentizität damit gleich verbunden, dass man aus erster Hand hört, Was ist denn anders jetzt ein paar Jahre später? Was ist in Hamburg anders als in Mecklenburg-Vorpommern? Ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut über diese Runde und auch über das Interesse. Also das war ja in so einem, naja, wie so ein Zelt gemacht und das war tatsächlich voll und es gab auch aus dem Publikum Fragen. Also es zeigt sich, dass das wirklich ein Thema ist, das dann auch die Leute interessiert.
Wöffner ist ja unterwegs an Kitas mit diesem Bildungsprojekt Olivia Jones macht Schule.
Genau, an Kitas und Schule.
Schulen und Kitas, genau, und gibt da so ein bisschen Nachhilfe in Sachen Toleranz, Vielfalt und Respekt natürlich auch. Mhm. Und ich habe sie dann am Rande, nicht zufällig, natürlich schon in weiser Voraussicht, dass es diesen Podcast geben wird, gefragt, wie denn eine perfekte, diverse Welt für sie aussieht. Und das hören wir uns kurz mal an.
Ich glaube, einfach in einer perfekten Welt dürfte einfach jeder, egal wie er heißt, egal wo er herkommt, egal wen er liebt, egal wie er aussieht, wie er spricht, wie er sich fühlt, was er für eine Musik hat, keine Ahnung, dass einfach jeder so sein Leben darf, wie er es möchte, ohne von seinem Umfeld oder anderen Menschen verurteilt zu werden, diskriminiert zu werden, gegebenenfalls verprügelt oder sogar umgebracht zu werden, sondern dass einfach jeder Mensch sein Ding so durchziehen kann, wie er es möchte und frei leben kann. Klar gibt es gewisse Dinge, und darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden, die sich aus moralischen Prinzipien oder aus gesetzlichen Gründen halt nicht gehören. Es gibt Grenzen, die haben wir alle zu beachten, klar. Aber ansonsten, wenn es um das Thema Vielfalt geht, müssen die Menschen einfach wieder sie selbst sein dürfen. Und das ist wichtig. Und das ist egal in welchem Bereich. Egal, ob es die sexuelle Orientierung angeht, Glaubens-, Religionsgeschichten, Herkunftsländer, Hautfarbe, Figur, Frisur und. Jeder Mensch darf Mensch sein.
Ja, jeder Mensch darf Mensch sein. Das bringt es auf den Punkt, glaube ich, ne?
Ja.
Sie erlebt aber auch Menschen, die sich politisch im Gegen die Regenbogenfamilie, nenne ich sie jetzt mal, der Community stellen und folgendermaßen wird darauf reagiert.
Aber auch dort sage ich immer wieder, versucht mir ruhig Steine in den Weg zu legen. Ich ziehe mir die passenden High Heels an und steige da drüber. Und es gibt aber auch viele Menschen, die halt einfach unwahrscheinlich schlecht aufgeklärt sind. Und da spielt auch von meiner Seite aus eine gewisse Akzeptanz eine Rolle. Denn erst wenn ich lerne, das zu akzeptieren, kann ich mit Menschen, die ein Problem mit mir haben, auch versuchen zu arbeiten. Und das ist unwahrscheinlich wichtig. Und deswegen ist Aufklärung so wichtig, um die Menschen mitzunehmen.
Dazu habe ich noch einen O-Ton von Veuve Noire, denn es ist halt ja oft auch so, dass vieles eben gut läuft und sie auch ganz viel Akzeptanz erfährt. Vor allem aber da, wo noch keine Vorurteile im Kopf sind, natürlich dann eben in Kitas. Und das hören wir uns auch noch mal kurz an.
Gerade wenn wir mit unserem Aufklärungsprojekt Olivia macht Schule an Kitas gehen, dauert das keine 5 Minuten, dann bin ich die Onkeltante. Und dann spielt das überhaupt gar keine Rolle mehr. Ob ich ein Mann bin, der sich schminkt, ob ich ein Mann bin, der Männer mag, es spielt überhaupt gar keine Rolle, weil die kleinen Kinder sind vorurteilsfrei. Die akzeptieren mich so, wie ich bin. Die finden die Onkeltante cool, die beschäftigt sich mit denen und mehr spielt überhaupt gar keine Rolle. Denn diese Vorurteile entstehen erst im Älterwerden, genauso wie auch Hass anerzogen wird. Und das ist bei den Kitas ganz, ganz anders, denn sie sind vorurteilsfrei.
Ja, und wie unkompliziert Kinder dann mit auch umgehen. Ja. Also Onkel, Tante, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen.
Ja, das sehen nicht alle so. Wir kommen ganz kurz einmal zu dem etwas unschöneren Thema, Stichwort Regenbogenfahne Neubrandenburg. Müssen wir einmal aufgreifen, ist halt auch medial sehr präsent, immer noch. Entwickelt sich ja irgendwie ständig, ich weiß jetzt, wurde schon wieder irgendeine Flagge geklaut von einem Verein in Neubrandenburg, ne? Gehört auch dazu, zur Realität bei uns in MV. Ausgangspunkt war die Entscheidung der Stadtvertreter, ja diese Regenbogenfahne am Bahnhof eben nicht mehr aufzuhängen, weil Unbekannte unter anderem, das war ein Grund, die Flagge dort entfernt hatten und auf diesem Bahnhofsvorplatz unter anderem leider andere Fahnen mit Hakenkreuz oder NS-Symbolen dadurch ersetzt wurde. Und dann gab es richtig viel Protest und auch politische Zerwürfnisse. Das ist so die Ausgangslage und aktuell habe ich aber, ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt oder gelesen habt, kann man sich wohl wieder vorstellen, das rückgängig zu machen, ist der ganz aktuelle Stand, meine ich, dass man eben abwechselnd die Deutschlandflagge und die Regenbogenflagge am Bahnhof hissen kann.
Ja, also wenn ich ehrlich bin, bin ich hin und her gerissen. Ja. Dieser Kompromiss, da schwingt ja irgendwie mit, dass man sich entscheiden muss zwischen der Deutschlandfahne und der Regenbogenfahne. Wenn wir mit unserem LAP Vielfalt das erreichen, was wir wollen, nämlich eine vielfältige Gesellschaft, dann gibt es da kein Entweder-Oder. Also es schließt sich, ich finde die Deutschlandfahne oder die Regenbogenfahne, das schließt sich jetzt auch nicht miteinander aus. Nee. Es zeigt sich aber an solchen Symbolen auch, wie weit der Weg noch ist zu einer völligen Akzeptanz und zu dem Wunsch, den Wolf Noir geäußert hat, jeder soll so leben können, wie er sich das für sich selber wünscht und vorstellt. Also wir müssen auch gemeinsam aufpassen, dass die Dinge, die wir in unserer Gesellschaft erkämpft, errungen haben, die wir schon längst als Selbstverständlichkeit angesehen haben, dass uns die nicht wieder verloren gehen.
Ja, verloren gehen wird uns auch Silvio Witt als Oberbürgermeister. Das hat ja damit zu tun mit den Ereignissen rund um diese Regenbogenfahne. Hat er ja angekündigt, zurückzutreten. Nächstes Jahr im Mai ist Schluss für ihn. Stand nach seinen Worten ja am Ende einer langen Kette von Ereignissen. Gab auch Beleidigungen in sozialen Medien und so weiter, Schmähungen durch Stadtvertreter. Wir hören ihn jetzt einmal auf die Frage, wie es ihm aktuell eigentlich geht nach seiner Entscheidung.
Ja, vielen Dank der Nachfrage. Mir persönlich geht es gut. Natürlich ist das alles ein Prozess gewesen, der zu meiner Entscheidung geführt hat. Aber diese Entscheidung dann nach einer Übergangszeit, die ja bis Ende Mai dauert, dann nicht mehr das Amt des Oberbürgermeisters auszuüben, ist lange gereift und ist eine sehr persönliche Entscheidung. Und ich fühle jetzt in den letzten 14 Tagen, knapp 3 Wochen, dass es die richtige Entscheidung ist und dass es für mich persönlich gut ist, das so zu machen.
Ja, das ist natürlich eine persönliche Entscheidung. Ich muss einmal sagen, ich bedauere das sehr. Ich habe Silvio Witt als einen sehr engagierten Oberbürgermeister von Neubrandenburg erlebt, einen sehr offenen, patenten Kommunalpolitiker, mit dem man alle Themen, die zwischen Land und Stadt zu besprechen sind, auch wirklich gut und offen besprechen und klären konnte. Wir erinnern uns alle noch an den MV-Tag in Neubrandenburg. Eine wahnsinnig tolle Stimmung dort in der Stadt, eine, wie ich fand, offene Gesellschaft, aber es macht mich sehr betroffen, wenn er über Hass und Beleidigungen spricht, die eben dazu führen, dass er eine solche zu akzeptierende persönliche Entscheidung fällt. Aber ich bedauere das sehr. Ein ganz, ganz toller Oberbürgermeister, mit dem die Landesregierung gut und gern zusammengearbeitet hat, verlässt uns da leider.
Ja, leider. Es war eine sehr schöne Podcast-Folge an dem Tag mit ihm als
wir zu Gast waren. Oh ja, ich erinnere mich, da war im Hintergrund probte schon die Band und wir haben also in der Podcast-Folge gegen diese Band angebrüllt, mussten unheimlich lachen, aber das ist das, was ich meine. Also dieses Persönliche, das Menschliche ist bei Silvio Witt nie zu kurz gekommen und deswegen macht es mich umso betroffener, dass er sagt, er zieht diese sehr rigorose, konsequente Entscheidung.
Ja, er hat sich auch nochmal zu dieser Flaggenthematik geäußert, die er ja natürlich selbst vor Ort miterlebt hat und immer noch miterlebt.
Ja, die Debatte um die Regenbogenflagge finde ich zum einen wichtig, aber ich glaube, dass sie in eine ganz falsche Richtung läuft. Denn zum einen ist es so, dass wir als Stadtverwaltung und ich auch persönlich als Oberbürgermeister eben nicht das Thema Regenbogenflagge überbetont habe, sondern wir haben die Regenbogenflagge am 17. Mai gehisst, also an dem Tag, der ja auch ein Erinnerungstag ist, dass zum Beispiel Homosexualität vor über 30 Jahren noch verboten war, gesetzlich unter Strafe gestellt wurde oder beim Christopher Streetway. Aber ansonsten spielt die Regenbogenflagge im Alltag der Stadtverwaltung und des Oberbürgermeisters nicht die Rolle, wie es von Gegnern ja immer behauptet wird. Es ist im Gegenteil so, dass die Gegner der Regenbogenflagge es ständig thematisieren und so den Eindruck erwecken, als sei es das wichtigste Thema, zum Beispiel in der Stadt Neubrandenburg. Das stimmt aber nicht so.
Ja, und wir merken erst, dass wir wirklich eine offene Gesellschaft ohne Vorurteile sind, wenn über solche Dinge gar nicht mehr gesprochen und erklärt werden muss. Also warum muss ein homosexueller Bürgermeister sich erklären, wann, wo bei ihm im Ort die Regenbogenfahne gehisst wird? Ich bin mir sicher, ein heterosexueller Bürgermeister wird das nicht in der Art und Weise gefragt. Also von daher, wir haben noch viel gemeinsam zu tun, bis diese Themen einfach keine Rolle mehr spielen.
Können wir vielleicht festhalten, die Lage ist eigentlich weitgehend positiv? Oder? Also grundsätzlich kann man in MV leben und lieben, wie er sie es will.
Ja, wir haben also viel gemeinsam erreicht, das glaube ich schon. Ich sehe im Moment, dass wir das auch verteidigen müssen. Und dieses Verteidigen geht am besten dadurch, indem man aufklärt, sich gegenseitig kennenlernt, für gemeinsame Begegnungen sorgt und eben Schritt für Schritt aufeinander zugeht und nicht sich in der Gesellschaft auseinanderdividieren und trennen lässt. Das ist etwas, was mir ganz häufig auch in anderen politischen Bereichen auffällt. Wir reden viel zu häufig über das, was uns trennt und viel zu wenig über das, was uns verbindet. Wir sind alle Menschen, jeder Mensch hat den Anspruch, im Leben glücklich zu werden und das soll er in Mecklenburg-Vorpommern auch können.
Und wir versuchen, das zu unterstützen mit den Maßnahmen, die wir ja schon besprochen haben jetzt.
Absolut, ja. Also ich meine, das Schönste wäre, wenn wir irgendwann keinen Aktionsplan mehr bräuchten, sozusagen, dann haben wir, glaube ich, unser Ziel erreicht am Ende des Weges.
Ne? Richtig.
Dann haben wir wirklich Vielfalt, Toleranz, Gleichheit. Das wird noch tatsächlich ein langer, langer Weg, aber ich glaube, mit unserem Aktionsplan zumindest sind wir da auf einem ganz guten Weg.
Wir hören noch mal ganz kurz, was Silvio Witt eben genau auch dazu gesagt hat.
Ich glaube, dass wir für Vielfalt, für Akzeptanz, für Freiheit, für Demokratie schon sehr viel in Mecklenburg-Vorpommern tun. Aber wir müssen ehrlich sein, wir sind ein Flächenland. Und ich sage immer wieder, wie fühlt es sich an, wenn man zum Beispiel ein queeres Leben fühlen möchte oder ja queer ist und auf dem platten Land, um es sozusagen, lebt. Und da ist es wichtig, dass wir Vernetzungen haben, dass wir Begegnungsstätten haben, dass wir Orte haben, dass wir Möglichkeiten, in Kontakt zu treten, bieten. Und das eben fortwährend und nicht sagen, wir haben jetzt einen Stand erreicht und dann ist auch gut so. Kurzum gesagt, also ich glaube nicht, dass Mecklenburg-Vorpommern queerfeindlich ist. Das möchte ich auch nicht glauben. Ich glaube aber, dass wir viel mehr tun müssen, damit eben insbesondere rechte Kräfte keine Chance haben, so wie ich es vorhin angedeutet habe, immer wieder zu sagen, wir thematisieren etwas, was niemand will. Wir thematisieren es, wenn es passt. Und wir thematisieren ja auch andere Dinge wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau, wie eben immer noch die ungerechte oder ungleiche Bezahlung zwischen Mann und Frau oder viele andere gesellschaftliche Missstände. Das ist unsere Aufgabe auch als Politikerinnen und Politiker und deswegen setze ich mich dafür auch so ein.
Ja, kann man so
recht hat er
unterschreiben.
Genau.
Mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt zu unserer Kategorie kommen, die uns auch gleichzeitig in den gemütlichen Teil dieser Aufzeichnung führt.
Ja, für euch möglicherweise gemütlich, für mich wird es jetzt wieder ernst. Ne?
Das stimmt. So, dann kommt nämlich folgende Rubrik.
Wahr oder falsch?
Hatten wir lange nicht?
Das stimmt, das hatten wir wirklich lange nicht.
Ja.
Entweder oder musste ich die letzten Male immer entscheiden. Ja. Vor wahr oder falsch habe ich noch mehr Angst.
Zu Recht.
Ja.
Heute geht es um das, worüber wir gerade gesprochen haben, in Quizform.
Oha.
Eigentlich ist es machbar, wenn man das weiß. Homosexualität galt bei der Weltgesundheitsorganisation WHO als psychische Störung und zwar bis 1990. Stimmt das? Oder früher oder später?
Also ich zucke deswegen, weil Silvio Witt eben gesagt hat, noch vor etwas über 30 Jahren war es strafbar. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es in dieser Zeit sogar noch in der WHO so eingeschätzt wird. Ich sag wahr.
Du hast zugehört.
Sehr schön.
Ja, gut.
Also was heißt sehr schön? Nee, sehr schön ist es nicht. Es ist ein schockierendes Ergebnis. Aber daran zeigt sich eben auch, was in den letzten Jahren da tatsächlich passiert ist.
Der CSD wird ja traditionell im Sommer oder im Spätsommer gefeiert. Doch woher hat er eigentlich seinen Namen? Christopher Street Day. Du schüttelst, du ist es
total easy. Natürlich weiß ich. Also wenn ich schon jedes Mal auf dem Christopher Street Day war, dann weiß ich es auch. Es gibt in New York die Christopher Street und dort gab es einen unberechtigten Polizeiangriff auf die homosexuelle Szene, auf eine Bar dort. Und aus den Demonstrationen hat sich weltweit die Bewegung der CSDs entwickelt.
Sicher, dass es nicht vom heiligen Christophorus abstammt,
ganz
der in der
sicher
katholischen Kirche als Märtyrer gefeiert
ganz
wird?
Ganz sicher, okay, dass gut es das nicht ist.
Gut. Gut, da haben wir noch eine. In 64 Ländern dieser Erde wird Homosexualität noch strafrechtlich verfolgt. 64 Länder und 12 sogar unter Todesstrafe.
Ich fürchte, dass das auch wahr ist. Wenn wir uns, was so Demokratie und Freiheit angeht, angucken, wie viele Länder auf der Welt es noch mit einer Diktatur gibt, dann glaube ich, dass diese Zahl tatsächlich stimmt.
Leider ist es wahr. Ja. Jetzt aber, ich habe noch eine Zusatzfrage, Stichwort Halloween. War ja gerade, wenn dies hier läuft.
Ja.
Gewinnt bei uns jedes Jahr an Bedeutung, ist so mein Eindruck, wenn man so die Vorgärten der Nachbarn sieht, Dekoangebot in den Läden, auch Kürbis als Halloween-Gemüse, immer häufiger und beliebter. Die Frage ist jetzt, 50% der Deutschen halten Süßigkeiten für klingelnde Kinder bereit. Sind das wirklich so viele oder ist es also eigentlich viel weniger?
Also wenn ich von meinem Dorf ausgehe, dann müssen es mehr als 50% sein. Okay. Bei mir gehen allerdings auch Horden von Kindern an Halloween durch und ich kann ab so eine große Schale, da muss ich immer nur nachladen. Ich finde es niedlich, man kommt mit den Nachbarn, die Eltern begleiten ja auch häufig da noch ins Gespräch. Ja. Also von meinem Umfeld würde ich sogar sagen mehr. Wenn ich allerdings überlege, ja, dass doch viele auch in Städten wohnen und ich weiß nicht, ob die Kinder da so klingelnd rumgehen. Mhm. Also ich sag mal, ich muss mich ja irgendwie entscheiden. Ich würde sagen, es sind weniger als 50%.
Ja, es sind wirklich, es sind 50, genau, etwa über, ein bisschen über 50, die tatsächlich was rausrücken.
Ich glaube auch, dass das wird immer mehr auch zur Tradition. Allerdings will ich mal den Reformationstag jetzt auch nicht völlig vergessen.
Gut, leider ist diese Folge vorbei.
Ne? Schade,
ja. Auf jeden Fall, Nils, vielen Dank fürs Mitmachen, für deine Zeit.
Für eure Einladung.
Klar. Ja, vielen herzlichen Dank. Und dann freuen wir uns, wenn Sie Anregungen, Fragen, Kritik, vielleicht auch Lob zu dieser Folge gern an uns weitergeben.
Oder für künftige Folgen immer gerne an podcast@sm.mv-regierung.de und dann gibt es gleich 10 Aura-Punkte für Sie.
Genau. Ne? Plus 10 Aura.
Plus 10 Aura.
Genau.
Von Frau Dautner eingesprochen.
Okay, alles klar.
Danke.
Tschüss. Tschüss.
Die Drese. Der Podcast der Ministerin.